14.14 bedeutet, dass wir ab dem 5. Februar bis zur Sommerpause nur noch jeden zweiten Sonntag hier Gottesdienst haben und dazwischen ihr euch in kleinen Gruppen trefft und teilweise selbst erfindet, was ihr da macht, oder eben irgendwo teilnehmt, wo Leute etwas machen. Und zwei dieser 14.14 Gruppen, die es schon gibt, die schon wissen, das haben wir vor, stelle ich euch vor. Zum einen habt ihr vielleicht Lust, nachher genau bei dieser Gruppe mitzumachen, oder aber, das ist noch das höhere Ziel, ihr werdet inspiriert zu denken, okay, sowas könnte ich auch machen. Okay, ich bitte mal die zwei sehr hübschen jungen Damen zu mir nach vorne, die wissen, dass sie gemeint sind. Das ist die Juliane und Rachel. Genau, ich hätte euch gern links und rechts von mir. Ja, weil ich immer so hin und her fragen muss. Also, Rachel hat gesagt, sie spricht nicht gut Deutsch, sie spricht sehr gut Deutsch. Sie ist Amerikanerin und wenn ihr Deutsch sie verlässt, wird es für mich peinlich, weil dann werde ich übersetzen. Ich fange mit ihr an, dann hast du schon die erste Frage hinter dir. Meine erste Frage, es geht ja heute um Home Stories und bei diesen Home Stories denken wir schon auch an die Home Stories, die bei 14.14 bei euch zu Hause später stattfinden könnten. Jetzt meine Frage an dich, wie sieht das Home, das Haus aus, in dem das, was ihr da macht, das du da machst, wie sieht das aus? Beschreib es mal.
Okay, so eigentlich, wir sind in einer Wohnung, so, aber es ist eine große Wohnung, so wir haben nachgedacht, dass wir könnten etwas bei uns haben, nämlich 14.14. Und wir sind Gebetswohnung normalerweise, so wir haben Lobpreisabends und Gebetsabends jede Woche und so. Aber wir haben drei Zimmer und eine Küche, normalerweise Dinge.
Ganz normale Dinge. Wir heißt, zu dir gehört noch die Franzi oder Franzi? Franzi, die ist heute nicht da, sonst würde sie bestimmt hier mit auf der Bühne stehen. Okay, wie sieht das Haus aus, wo du und dein Mann Christian, der irgendwo da mit eurer kleinen Tochter sitzt, wie sieht das Haus aus, wo ihr das macht, was ihr da macht?
Ja, das Haus ist extra gebaut worden jetzt für 14.14. Also wir haben dieses Jahr gebaut. Wir sind im November erst eingezogen, ist ganz neu quasi. Wir haben eine große Küche, die offen ist, mit Wohnzimmer, Esszimmer, also alles ganz offen. Viele Fenster, Terrasse, ganz hell bei uns. Wir haben oben zwei Kinderzimmer, die noch nicht ausgefüllt sind. Also wir haben eine Tochter. Großes Schlafzimmer, Gästeklo, wir finden es toll.
Wo ist das? Wo steht das Haus ungefähr?
Das steht in Waldbrunn, also gar nicht so weit von Würzburg, aber ein bisschen auf dem Lande.
Wo ist die Wohnung ungefähr, von der du sprichst?
Ja, es ist in der Altenstadt und in der Nähe von Residenz. So.
Okay, jetzt natürlich das Wichtige. Was habt ihr vor? Was wollt ihr machen, wenn wir uns da jeden zweiten Sonntag treffen?
Wir haben gedacht, etwas bisschen traditional, so zum Beispiel wir haben Lobpreis und Bibel lesen und auch beten füreinander ist sehr wichtig für uns und auf Gott zu hören und so.
Ich mache jetzt noch gleich die zweite Frage hinterher. Wer darf kommen? Jeder oder?
Ja, jeder kommen kann. Das ist kein Problem.
Okay. Ihr könnt nachher auf die Rachel zugehen und sie fragen, wenn was euch noch interessiert, um ein bisschen mehr oder genauer zu wissen, ist das vielleicht was für mich. Was wird bei uns, bei euch oder diejenigen, die kommen, bei euch erwarten?
Also bei uns geht es eigentlich um Paare. Uns ist es wichtig, sich gegenseitig zu stärken. Wie gesagt, wir haben selbst eine Tochter, ist ein Jahr alt und da bleiben ja die Eltern oft ein bisschen auf der Strecke oder als Ehepaar bleibt man ein bisschen auf der Strecke. Und deswegen war es uns wichtig, uns dafür Zeit zu nehmen, zu sagen, wir treffen uns mit anderen Paaren, tauschen uns aus über unseren Alltag, beten füreinander, geben uns auch so ein bisschen positive Impulse. Also das heißt zum Beispiel die 5 Sprachen der Liebe nochmal auffrischen. Wie kann ich meinem Partner ein bisschen auf den eingehen, was Gutes tun? Einfach zu sagen, wir sind eine starke Familie, starke Paare und machen uns so ein Fit für den Alltag, dass wir wieder Kraft haben, das durchzustehen, alles, was auf uns zukommt.
Okay, ich schätze, ihr versteht euch nicht als die Ehetherapeuten, sondern mehr als die sagen, okay, wir haben eine Beziehung, wer hat noch eine und hat Lust, darüber ins Gespräch zu kommen. Vielen, vielen Dank. Bleibt noch kurz stehen, ich sag noch 2, 3 Worte. Also, Jetzt habt ihr ein bisschen was mitgekriegt. Wir werden die nächsten zwei Wochen jeweils zwei Gruppen immer vorstellen. Das ist aber nur beispielhaft. Am 22.01., so ist der Plan, sollte eine Liste im Internet zu sehen sein. Was gibt es denn schon alles? Auch dann können aber noch neue Gruppen dazukommen. Und wenn du jetzt denkst, ich habe eine Idee oder ich habe eine ganz konkrete Idee oder ich habe vielleicht eine Idee. Jedenfalls, wenn du dich mit dem Gedanken beschäftigst, könnte ich eine Gruppe gründen, dann hast du die Chance gleich nach dem Gottesdienst. Ich würde sagen, 12.30 Uhr treffen wir uns und haben so ein bisschen was vorbereitet, um euch zu informieren. Wie sieht das aus? Was für Voraussetzungen sind wichtig? Was muss ich bedenken und so? Wie geht das überhaupt, eine 14-14 Gruppe gründen? Wir treffen uns. Ich habe ja keine Ahnung, wie viel da kommen. Ich sage jetzt einfach mal in dem ersten dieser UFOs, die da draußen stehen, wo man so im Kreis sitzen kann, so da drin. Wenn wir dafür zu viele sind, gucken wir, wo wir uns sonst verständigen können. Aber 13.30 Uhr, genau. Dankeschön.
Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
In den drei Januarwochen, die uns bleiben, erzähle ich also drei Home Stories. Also Geschichten, die in Häusern spielen, weil Häuser zu Hauses in unserer 14-14-Sache eine Rolle spielen. Zwei Home Stories habt ihr praktisch schon mitbekommen vorhin. Die eine von Juliane wird sich um Geschichten drehen, die mit Beziehung und Paaren zu tun haben. Bei Rachel geht es jetzt in dieser Wohnung schon immer wieder um Gebet, dass Musik eine Rolle spielt, habt ihr mitbekommen. Ihr nennt das God's Flat, ne? God's Flat in dieser Wohnung. Home Stories. Da, wo man sonst lebt. Diese drei Home Stories, die wir in den Predigten erzählen, sollen euch inspirieren für das, was vielleicht bei euch passieren könnte. So, für die erste Home Story heute brauche ich drei Zutaten. Und die erste Zutat für diese Story ist etwas, was so nach der ersten oder in der ersten Predigt nach Neujahr wie die Faust aufs Auge passt, fast so gut passt, dass es schon wieder billig wirkt, nämlich Vorsätze, Neujahrsvorsätze, gute Vorsätze. Habe ich noch nie drüber gepredigt, glaube ich, weil ich immer denke, oh, da wird im Neujahr so viel drüber geredet. Spielt auch heute nur eine kleine Rolle, aber ein Drittel der Zutaten sind gute Vorsätze. Wir haben Silvester mit Freunden gefeiert und um 1 Uhr nachts fragt einer seine Frau, es war so, wir waren noch draußen, Nieselregen, der Feuerwerksduft, sage ich mal, lag noch in der Luft und er sagt, welche Vorsätze, seine Frau, ne, welche Vorsätze hast du dir eigentlich für dieses Jahr gemacht? Und sie sagt, keine, wenn ich mir keine vornehme, kann ich auch an keinen scheitern. Gut, das ist jetzt eine Geschichte, von der ich schätze, dass 75% der Bevölkerung nach diesem Motto etwa handeln. Weil gute Vorsätze, Neujahrsvorsätze haben den Ruf, dass man sie nicht halten wird. Denn wir meinen ja mit Vorsätzen nicht die Dinge, die wir in 2012 so tun werden. Haus bauen zum Beispiel oder die und jene Reise machen oder die Ausbildung abschließen, also Dinge, die wir tun werden, das kriegen wir nicht selten tatsächlich hin. Bei Neujahrsvorsätzen denken wir implizit irgendwie mehr an die Dinge, die wir an uns verändern sollten, an unserem Wesen im weitesten Sinne. Also, ich werde aufhören zu rauchen. Oder ich werde mehr Zeit für irgendetwas haben, wofür ich mir mehr Zeit nehmen sollte eigentlich, und ich werde weniger Zeit für etwas verschwenden, für das ich mir im Moment zu viel Zeit nehme, zum Beispiel. Oder ich werde gesünder leben oder all solche Dinge, die mit unserem Wesen zu tun haben. Die meisten Leute trauen sich Veränderungen in diesen Sachen nicht so sehr zu. So, ich vermute ja ehrlich gesagt, dass die wenigsten überhaupt an Neujahr sich Vorsätze fassen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie viele Leute hier haben sich wirklich dieses Jahr ernsthaft über Vorsätze, also nicht nur mal so, sondern ernsthaft über Vorsätze nachgedacht. Wie viele sind das unter uns? Ja gut, also könnte man vielleicht ein Drittel, na, ein Viertel, ein Fünftel, also oben sitzen welche. Also auf jeden Fall, erste Zutat für die Story, ich habe es mal so genannt, vorsätzliche Veränderung. So, es ist eine Story davon gleich, dass Veränderung doch möglich ist. So, zweite Zutat ist natürlich ein Haus. Wir brauchen ein Haus für eine Home Story. Dieses Haus, in dem diese Geschichte spielt, ist ein ziemlich großes Haus, größer als das, was Juliane beschrieben, obwohl ich ihres nicht gesehen habe. Aber es gibt in diesem Haus Doppelgaragen und es gibt, steht auch was drin in diesem Haus, in diesen Garagen. Es gibt einen kleinen Poolbereich, es gibt eine Küche mit viel Edelstahl, so wo diese riesige Dunstabzugshaube in der Mitte ist, wo zwei Edelstahlöfen, das sind gar nicht beides Öfen, aber sie sehen beide so aus, wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie so mehrere Dinger, in denen man was reinschieben kann, auf halber Höhe so stehen. Wo Fernsehköche drin kochen, so. Es gibt in diesem Haus ein Bad, wo du unter der Dusche noch die MP3 auswählen kannst, die du hören möchtest, mit so verschiedenen Beleuchtungsmöglichkeiten. Wenn du reinkommst, erkennt ein Scanner, wer da reinkommt und stellt ihm, nee, das ist erfunden. Aber es gibt eine Gärtner und eine Köchin in diesem Haus. Es gibt mehrere Gästezimmer, es gibt einen Billardraum, es gibt im Schlafzimmer des Hausherrn so eine begehbare Schrankwand, Weinkeller und so. Also, so ein Haus eben. Es gibt noch luxuriöseres, aber das spielt schon in oberster Liga. So. Also, Zutat 1 für die Home Story ist vorsätzliche Veränderung. Zutat 2, ein sehr großes Haus. Zutat 3, der Hauptakteur. Und der heißt Eustachius Knilch. Er heißt eigentlich anders, aber er ist diesem Eustachius Knilch sehr, sehr ähnlich. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den Clip da haben. Das hat, muss mir mal einer ein Zeichen machen, ob das angekommen ist. Ja, wunderbar. Das lag daran, rechnet mein Computer das schnell genug hoch und können wir es hier genug schnell genug runterladen. Also, wir schauen einen kleinen Filmausschnitt, nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was der Eustachius für ein Typ ist. Es ist der Typ mit dem Strickpullover. Okay, ihr kennt den Film vielleicht. Eustachius ist also eine der Figuren in dem Narnia-Chroniken von C.S. Lewis. Es ist der dritte Film, in dem er auftaucht, aber bei den Büchern der fünfte Band. Und sie landen jetzt hier in diesem Land Narnia, in dem die beiden anderen Kinder schon öfter gewesen sind. So, was Eustachius charakterisiert und ihn unserer Hauptperson sehr, sehr nahe bringt, ist, er ist klein, bezeichneterweise ist sein Nachname Knilch. Er ist zu Recht sehr, sehr unbeliebt. Eustachius dreht sich nämlich nur um sich selbst, um seine Insektensammlung, um seine Bücher. Er ist sich selbst genug und hat darum eigentlich keine Freunde. Das dritte ist, seine größte Schwäche, das kommt dann erst im Film raus, ist Besitz. In Narnia wird er einen Drachenschatz finden, sich diesem Schatz auch hingeben und dann zum Drachen verwandelt werden. Und Eustachius, Geschichte ist eine Geschichte der Veränderung. Am Ende wird er ein ganz anderer sein. Also diese vier Merkmale, klein, unbeliebt, vom Besitz verführt und am Schluss verändert, das sind die vier Merkmale, die auf unsere Hauptfigur der Homestory passen. Und jetzt lese ich euch diese Homestory vor, um die es geht. Steht in Lukas 19. Jesus kam nach Jericho und sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, von manchen wurde er auch Eustachius genannt, der oberste Zolleinnehmer war ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell runter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von einem solchen Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Dann sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Homestory für heute und wir gehen jetzt nochmal durch diese drei Zutaten, die ich am Anfang genannt habe, nur in umgekehrter Reihenfolge. Also, mein erster Punkt, das Leben des Eustachius Knilch, nein, des Herrn Z, Zachäus. So, diese Geschichte von Zachäus, die ist im christlichen Abendland, ich schätze, die meisten Kinder kennen sie irgendwann mal, haben sie irgendwo mal in der Sonntagsschule im Rallye-Unterricht oder so gehört, weil ein kleiner Mann klettert auf einen Baum, das ist irgendwie drollig, da kannst du wunderbare Kindergeschichten draus machen. Und der Typus des Zolleinnehmers ist wohl auch bekannt. Immer wieder taucht er mal auf, immer mal wieder muss ich hier erklären, was das für Leute waren. Zöllner waren eigentlich Geschäftsleute, die sich bei den Römern bei der Besatzungsmacht Rechte für die Erhebung von Abgaben, Steuern, Zölle
kauften und dann in bestimmten Bereichen ziemlich frei Steuern erheben und Abgaben einrichten konnten. Und das geschützt von dieser Besatzungsmacht, nahmen sie das vom eigenen Volk. So. Mit so einem Beruf beliebt zu sein, ist eine komplizierte Sache. Ich frage mich immer, wie viele Freunde Politessen wohl haben. Ich hoffe, wir haben keine hier. Das sind ehrenwerte Leute. Aber stellt euch vor, Politessen wären nicht Politessen, sondern Kleinunternehmerinnen. Und sie würden die Höhe ihrer Bußgelder selber bestimmen. Und sie würden geschützt von einer Besatzungsmacht, die nichts im Sinn hat, als das Volk so richtig auszunehmen. Und sie würden dabei so reich, dass sie sich solche Häuser am Stadtrand bauen könnten. Sie hätten es schwerer als jetzt schon, dass wir sie mögen würden. Zachäus ist die oberste Politesse sozusagen der Region. Nicht nur ein Zöllner, sondern der Obervorgesetzte, der Mann im Hintergrund, der klopft nicht selber an, um irgendwie Steuern einzutreiben, sondern der hat seine Villa am Stadtrand, Doppelgaragen, Weinkeller und regelt die Geschäfte vom Schreibtisch aus. Das ist Zachäus. Wie Eustachius war er klein, liest man. Wie Eustachius war er unbeliebt. Es ging ihm nämlich nur um sich. Wie Eustachius war Geld seine schwache Stelle, Besitz. Dafür lebte er und verwandelte sich sogar in eine Art Drachen. Jedenfalls fanden die anderen das. Und wie Eustachius traute man ihm eigentlich keine Veränderung zu. Zachäus ist Zachäus. Den kennen wir. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute von euch sich mit Zachäus identifizieren. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Problem haben, ihren großen Besitz auf nicht so ganz nette Weise daran gekommen zu sein. Ist hier jemand, der dieses Problem hat? Ich bin reich und deswegen mögen mich die Leute nicht. Genau. Das habe ich mir so gedacht. Da hinten sitzt übrigens jemand, der hat sich jetzt gerade gemeldet. Nein. Also habe ich mich gefragt, gut, wo kommen wir eigentlich in dieser Story vor? Ich fühle mich jetzt auch nicht so. Ich glaube, wir können schon was anfangen mit diesem Herrn Z, weil erstens mag man ihn doch irgendwie, weil er auf diesen Baum klettert. Und zweitens ist da etwas, was du vielleicht aus deinem eigenen Leben schon kennst. Und das versuche ich jetzt zu beschreiben. Zachäus ist, finde ich, ein Mann, der festgelegt ist auf das Leben, was er sich selber ausgesucht hat. Er hat sich das selber ausgesucht, aber jetzt ist er festgelegt. Irgendwann mal hat er diesen Weg eingeschlagen. Keine Ahnung, wie er in diese Branche gekommen ist. Vielleicht konnte man sowas auch von dem Vater erben, so eine Stelle da. Vielleicht hat er mit 16 das erste Mal irgendwie so einen Ferienjob bei Kleinzöllner so und so angenommen und das war gut und dann ist er da reingerutscht und immer weiter. Weiß ich nicht. Irgendwann jedenfalls hat er mal entschieden, das Glück erhoffe ich mir mehr von Einkommen als von Freunden und ist in dieses Leben reingekommen, in dem er jetzt steckt. Und das ging immer so weiter. Heute jedenfalls ist er der er jetzt eben geworden ist. Jetzt ist er der Oberzöllner von Jericho. Jeder kennt ihn, jeder redet schlecht über ihn. Sein Beruf ist schon ein Stereotyp für Sünder. Ja, man nannte Leute Zöllner, die gar keine Zöllner waren, einfach weil das ein Schimpfwort war. Aber er ist reich, okay. Man hat nicht den Eindruck, dass er so richtig glücklich ist, das liest man aber nur zwischen den Zeilen. Jedenfalls, was ich sagen will, das ist jetzt das Leben und darin ist er auch irgendwie festgelegt. So ist er jetzt, das ist er jetzt. Ich glaube, nicht wenige Menschen fühlen sich manchmal auf die Lebensrolle festgelegt, die sie selbst ausgewählt haben, aber in der sie jetzt auch drinstecken. Du hast Entscheidungen getroffen, du bist gewisse Wege gegangen, du hast das Glück auf eine bestimmte Art und Weise gesucht und nicht über alle Entscheidungen bist du heute noch glücklich. Aber jetzt hast du das Gefühl, kannst du nicht mehr zurück. Das mag nicht gleich um so etwas Umfassendes wie deine Berufswahl gehen. Vielleicht schon. Vielleicht geht es um kleinere Dinge. Jedenfalls, der du geworden bist, der bist du jetzt eben. So bin ich jetzt eben. Darauf bist du festgelegt. Darauf legst du dich selber immer wieder fest und darauf legen die anderen dich auch fest. So sieht man dich. Ich versuche mal ein paar Beispiele. Du bist der Typ, der 60 Stunden in der Woche arbeitet, in verantwortlicher Position. Du hast Erfolg. Aber manchmal leidest du daran, dass das schon auch einen echt hohen Preis hat. Manchmal denkst du, ich habe eigentlich gar keine Freiheit mehr, mir Zeit genug für die Menschen zu nehmen, die mir eigentlich wichtig wären. Aber ich kann jetzt da auch nicht einfach raus. Der Druck der Verantwortung ist zu hoch. Ich kann das nicht einfach abschütteln. Ich bin jetzt der. So ist es jetzt. Diesen Weg hast du selbst gewählt, so ist es jetzt. Vielleicht ist es schlimmer, du steckst im falschen Beruf. Du hast das Gefühl, noch nicht mal das, was ich da beruflich mache, macht mir richtig Spaß. Ich bin total unglücklich da drin, aber ich bin da festgelegt. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. Oder du hast überhaupt keinen Job, schon länger nicht. Und so langsam prägt das dein Selbstbild von dir selbst. Du würdest sagen, ich bin nicht Hans-Jürgen der Klempner, ich bin Hans-Jürgen der Hartz-IV-Empfänger. Und so sehen die Leute mich auch. Das bin ich. Ich bin nicht Hans-Jürgen, ich bin arbeitslos. So sehe ich mich. Ich fühle mich darin festgelegt. Vielleicht ist es anders. Du hast richtige Fehler gemacht in deinem Leben, welche, die dich heute nach Jahren noch irgendwie beschäftigen. Es kann sein, dass du gescheitert bist. Der Fehler lag nicht nur bei dir. Irgendwie, was weiß ich, eine Ehe ist gescheitert, aber das hängt dir immer noch nach irgendwie. Du hättest nie gedacht, dass dir das mal passiert. Und du fühlst dich darauf festgelegt. Ich bin der, dessen Ehe geschieden ist. Weiß ich nicht. Oder du hast Fehler gemacht, dass du Jugendlicher warst. Was weiß ich, die mit dem Lebensstil zu tun haben, der destruktiv war. Jetzt bist du der Alkoholiker oder der Ex-Knacki oder die mit dem psychischen Knacks oder der so, ja. Also du hast, was ich sagen will, ist festgelegt auf etwas, wo du sagst, das war ich nicht. Das möchte ich eigentlich auch heute nicht sein, aber ich kann das nicht abschütteln. Es kann auch sowas sein wie, ich bin offensichtlich die immer Liebe, immer Zuhörende, Gute, die man anruft, wenn man ein Problem hat. So, und dann höre ich zu, stundenlang. Und ich fühle mich darin festgelegt eigentlich. Es laugt mich nämlich aus. Die schwierigen Leute, die habe ich an der Backe. Es können auch solche Dinge sein, ja? Ich kann aber nichts daran ändern. Oder, und das ist das, wo man halt an Silvester dran denkt, Charakterschwächen, in denen ich feststecke. Die kann ich nicht abschütteln. Die machen immer wieder was kaputt in meinem Leben, aber ich werde das nicht los. So, wäre ich doch nicht so. Also, das finde ich, kann man bei Eustachius sehen, dem armen Kerl, und bei Zachäus, beide scheinen mir festgelegte Personen zu sein. Aus dem, wie sie sind, können sie nicht einfach so raus, und man lässt sie da auch nicht raus. So ein Bild hat man von ihnen, so sind sie. Und sie haben auch keine Idee, wie sie da rauskämen. So, also, hast du das schon mal gedacht? Das, was ihr in mir seht, das bin ich eigentlich gar nicht. Oder das, was ich aus mir gemacht habe, das wollte ich eigentlich nie sein. Oder das, was ich in mir sehe, ich wünschte, das könnte anders sein. Ich rede so ein bisschen pauschal. Ich weiß nicht, ob du hier sitzt und dich so komplett so verurteilst selbst. Ja, vielleicht sind es nur einzelne Dinge, aber wo du das Gefühl hast, hier bin ich festgelegt. So, was machen wir meistens mit solchen Dingen? Wir leben einfach weiter, weil der Zug ist mal so aufgegleist. Machen wir das Beste draus. Wir gehen diesen Weg halt einfach weiter. Manchmal bricht sie auf, die Sehnsucht, alles könnte anders sein. Etwas könnte anders sein. Manchmal bricht sich diese Hoffnung Bahn. Ich könnte ein anderer werden. Das ist nur manchmal. Das sind diese Augenblicke, wo erwachsene Menschen Tränen in den Augen haben, obwohl es gar keinen Grund gibt. Sie irgendwie berührt sind von etwas. So, ich glaube, Zachäus hatte solch einen Augenblick. Jedenfalls aus irgendeinem Grund will Herr Z diesen Jesus sehen. Dem Mann geht's top. Trotzdem will er diesen Wanderprediger sehen, der da durch seine Stadt zieht. Irgendwas zieht ihn dahin. Von Weitem will er ihn sehen. Jetzt ist es schwierig, jemanden von Weitem zu sehen, wenn man klein ist. Jedenfalls, wenn da eine Menschenmenge ist. Es ist auch schwierig, sich durch die Menschenmenge zu quetschen, wenn man bekannt, aber nicht beliebt ist. Deswegen klettert er auf einen Baum. Ich habe das noch nie für eine gute Idee gehalten, wenn man unentdeckt bleiben will. Keiner, vielleicht doch, weil vielleicht kletterten Jahrhunderte auf Bäume, weiß ich nicht, um Jesus da zu sehen. Keine Ahnung, jedenfalls tut er es. Jedenfalls tut er etwas, was er nicht andauernd tut. Sowas macht man nicht, wenn man ein Haus am Pool mit Pool hat. Der Junge, der sich nach einem besseren Leben sehnt, klettert da auf einen Baum. Der Junge, der er mal war, der Zachäus, der eigentlich immer noch ist, wenn er seine Rolle, auf die er festgelegt ist, mal vergessen kann. Und auf einmal sitzt dieser Jesus bei ihm zu Hause und ist bei ihm zu Besuch. Und das ist die zweite Zutat der Geschichte, nämlich das große Haus. Was passiert in diesem großen Haus? Irgendwas passiert ja da, weil Zachäus ist zum Schluss so ganz anders. So wie Eustachius ganz anders am Ende des Films ist. Wenn man aber genau hinschaut, denkt man, da passiert nichts. Also jedenfalls erfahren wir überhaupt nichts. Man denkt immer, die essen da zusammen. Haben sie wahrscheinlich auch, wird aber gar nicht gesagt. Also man kann sich dann das so ausmalen, man kann sich das vorstellen, was da passierte. Ich stelle mir vor, wie Jesus und seine 12 Jünger, wie sie dem Zachäus nachdackeln, er sie so in die besseren Wohnviertel führt, per Handy noch die Haushälterin anruft, sie soll was kochen und den Wein rausholen und so. Man kann sich vorstellen, wie sie dann mit großen Augen die Auffahrt hochfahren, Tor geht zu, Volk bleibt draußen, sie gehen da hoch. bisschen unsicher durch das große Haus, wagen nicht was anzufassen. Nur Jesus tut so, als ob das normal, er fühlt sich hier ganz normal, benimmt sich normal. Der Rest ist so ein bisschen beeindruckt, als er an der großen Tafel Platz nimmt. Petrus geht ins Bad, kommt wieder, schubst Johannes an, ey, geh mal hier aufs Klo. So, ja. Also, man kann sich das so ausmalen, man erfährt nicht, was sie geredet haben. Man erfährt nur eins, und das ist die Hauptsache, glaube ich, dass Jesus in diesem Haus zu Besuch ist. Der Besuch an sich scheint das zu sein, was Zachäus flasht. Der Besuch an sich. Dass dieser Mann, den er von Weitem sehen wollte, ihn bemerkt hat und sagt, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Das ist eine Sache, ob du Jesus von Weitem siehst, Gott von Weitem siehst, ja, in einer Menschenmenge stehend, in einem Kino sitzend, die Lieder handeln von diesem Gott, so man redet da von Gott, einer, der ihn kennt, erzählt was, so. Aber ein bisschen von Weitem zu sehen, es ist eine ganz andere Sache, ob Gott bei dir zu Hause vorbeischaut. In deinem Leben, meine ich mit zu Hause, ne? Bei dir persönlich. Ob du auf einmal der bist, dessen wegen Gott in der Stadt ist. Der Besuch ist das Eigentliche. Was die da genau gemacht, geredet haben, ist vielleicht nicht das Wichtige. Der Besuch ist das Eigentliche. Das ist ein Grund, warum wir 14:14 machen, weil wir hoffen, dass Gott dich zu Hause besucht. Oder in dem Haus, in deren Gruppe du dann halt mitmachst, ja. Aber es ist jedenfalls ein Stückchen näher am normalen Leben dran, an deinem Leben dran, allein schon, weil weniger Personen da sind. Was ihr da macht, spielt vielleicht nicht die große Rolle. Vielleicht ist das nachher keine Geschichten, die man in der Bibel abdrucken würden, ja. Aber wenn Gott auftaucht, vielleicht esst ihr einfach nur zusammen und redet. Haben wahrscheinlich die Jungs da gemacht, da. Aber wenn Gott auftaucht, dann haben die festgelegten Rollen deines Lebens, der du eben bist, so wie die anderen dich sehen, keine Bedeutung mehr. Wo Gott einen Menschen besucht, da besucht er nicht den Pastor oder die Managerin oder den Ex-Knacki oder den Beziehungsgescheiterten oder das, was der stadtbekannte Nörgler oder wie auch immer, Leute dich einordnen, du dich selber einordnest, was immer. Wenn Gott Menschen besucht, besucht er dich. Nicht die Rolle, in die du gepresst bist oder dich gepresst hast. Da ist der reiche Oberzolleinnehmer plötzlich der Junge auf dem Baum, der aus seinem Leben raus will. So, jetzt gucke ich kurz auf die Uhr, ob ich das... Oh, ich würde euch das Video gern zeigen. Also, vielleicht gucken wir rein. Also, ich finde das witzig, das Ding. Also, es ist ein Facebook-Video, also nein, ein YouTube-Video, aber auf Facebook gepostet. Es zeigt 5 Minuten... Wir gucken einfach mal rein, vielleicht brecht dann irgendwann ab. Einer Veranstaltung, die wohl 2006 stattgefunden hat. Und diese Veranstaltung hieß der Oprah Winfrey Legends Ball. Also Oprah Winfrey ist eine amerikanische Showdiva, ich glaube sogar die amerikanische Showdiva, eine der reichsten Frauen der Welt, hat 25 oder zu Ehren von 25 schwarzen amerikanischen Persönlichkeiten, weiblichen Persönlichkeiten auch, aus Kunst, Musik, Unterhaltung, wie auch immer, zu deren Ehren einen Ball gehalten. Also die reichen und schönen Leute kommen da zusammen. Ihr werdet gleich Tina Turner erkennen, Alicia Keys, Janet Jackson und dann so viele Gospel-Mamas, die sicher auch bekannt sind, die ich aber nicht mit Namen kenne. So, und dann ist da der letzte Tag, dieser ist so eine Abschluss, ich weiß auch nicht, Konzert draußen unter weißen Sonnenschirmen. Es geht jedenfalls um Gospelmusik. Und in dem Video erzählen ein paar Teilnehmer, wie sie das empfunden haben. Sie sagen, da ist etwas Besonderes passiert. Winfrey nennt es Jesus showed up. Jesus kam vorbei. Ich hoffe, dass ich das richtig übersetzt habe. Der Gospelmusiker, ne, der da irgendwie sein Konzert macht, und sie behaupten, es ist spontan, und ich glaube es auch, drückt plötzlich der ersten Mami da das Mikro in die Hand und Gospelmusik dreht sich um das Evangelium, ne? Also um Freiheit, Erlösung, Jesus, Gott, all diese Dinge, das ist schon Hardcore, so, und dann fangen die Mamas da an zu singen. Also, man merkt, es bekommen nur tolle Gospelsängerinnen das Mikro in die Hand, die anderen nicht, aber die Leute stehen auf, feiern, manche haben Tränen in den Augen. Jesus showed up. Janet Jackson sagt, so etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Irgendeine Frau, deren Namen ich vergessen habe, das sei der bewegendste spirituelle Moment ihres Lebens. einer sagt, von jetzt an wird das Leben anders. Wir gucken einfach mal da rein. Ganz schlechte Videoqualität, aber man kann die Musik hören. Okay, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, brechen wir es mal ab. Ihr könnt das ja mal googeln, findet ihr leicht. So geht das so ein bisschen weiter und dann kommen halt die Leute, die dann erzählen, was das für sie für ein Moment war. So. Jetzt kann man geteilter Meinung sein, was man von diesem Haufen Menschen da hält. Wie viel Show da schon auch ein bisschen mit echter Emotion vermischt ist. Ne? Die wissen ja schon, dass sie können, was sie da tun. Aber zumindest habe ich empfunden, da scheint etwas durch bei diesen fast weltentrückten Superstars. Sie sind nur Menschen. Oder sie sind auch Menschen. Und sie lassen für einen Moment ihre Rolle hinter sich, die Sänger vielleicht noch am wenigsten, aber die anderen, und kommen mit etwas in Berührung, von dem sie nachher sagen, das war etwas. Das war etwas. Irgendwas war da. So. Sie sagt, Jesus showed up. Jesus kam vorbei. Eigentlich passiert hier nichts außer Musik. Endgeiler Musik, gut zugegeben, aber Musik. Vielleicht können wir eine Gospel 1414 Gruppe gründen oder so. Menschen, es passiert nicht mehr als das, aber Menschen fühlen sich besucht von Gott. Im Zachäushaus passiert nichts, außer dass Jesus ihn besucht. Stell dir vor, es würde dir passieren. Was würde sich dann verändern? Und das ist mein dritter Punkt zu dieser Home Story, vorsätzliche Veränderung. Und ganz ehrlich, wenn ich das Video mir anschaue, so rührend ich das finde, ich bin nicht ganz sicher, wie viel nachhaltige Veränderung hat es bei den Menschen bewirkt. Irgendwie vermute ich irgendwie, dass sie noch dieselben sind, was ja nicht schlecht sein muss, vielleicht sind das alles nette Leute, aber ich weiß es nicht. Aber ein spiritueller Moment, so ein amazing moment, ja, das mag was Echtes sein, vielleicht auch ein bisschen gepusht ist durch gute Musik oder beides, aber es ist eben nur ein Moment. Nur ein Moment. Jesus showed up für den Moment. Bei Zachäus ist es was anderes. Hier folgt sehr konkrete, vorsätzliche Veränderung. Die war nicht spirituell amazing und so, sondern vielleicht war sie das auch, weiß ich nicht, aber sie war, sorry, aber verdammt bodenständig und schmerzhaft. Er erkennt, Gott meint mich, ich bin Zachäus, ich bin nicht der Oberzöllner, ich bin Zachäus. Und ich kann und werde mein Leben ändern. Und das bedeutet, die Hälfte meines Besitzes abzugeben, ich weiß nicht, ob er das haushalten konnte, und die zu hohen Steuern vierfach zurückzahlen, und dieses zu hohe ist das, was ihn reich gemacht hat. Das, was ihn reich gemacht hat, das gebe ich vierfach zurück. Also, das ist krass konkret, das ist sicher schmerzhaft, das ist auch befreiend. Nur das ist für Zachäus befreiend. Der einzige Weg, wieder Zachäus sein zu können und nicht der Oberzöllner. Jesus nennt das Rettung. Jesus sagt, diesem Haus ist Rettung widerfahren. Jesus nennt sein Leben vorher verloren. Verloren, jetzt gerettet. Und zwar nicht, weil das so einen unvergesslichen Moment gab mit Jesus in meinem Haus, Gästebucheintrag und Erinnerungsfoto und später sagt er, das war irgendwie was, da war was. Sondern, weil er sich sehr konkret verändert hat. Und Veränderung, echte Veränderung geschieht, wenn Leute das, was sie erkannt haben, tatsächlich dann in die Tat umsetzen. Das tut meistens weh. Eustachius Knilch in Narnia, er findet diesen Schatz, ne, wird zum Drachen, weil der Schatz ihn verzaubert. Und rafft, weil er so viel da das von dem Schatz zusammenrafft und dann zum Drachen wird. Und als Drache ist er ziemlich mächtig und kraftvoll, kann die Story auch entscheidend weiterbringen, aber er ist nicht mehr er selbst. Und gegen Ende des Films trifft er den Löwen, Aslan. Dieser Aslan steht in diesen Narnia-Chroniken für Jesus. Das ist nicht nur so von merkwürdigen Christen da reingedichtet, sondern das hat C.S. Lewis so gemeint. Er lässt den Löwen in dem Film sagen, in eurer Welt bin ich unter einem anderen Namen bekannt. Na jedenfalls, der Löwe, Jesus, kratzt, habe ich gerade gesagt, Jesus. Der Löwe, du musst mal den Film angucken. Reise auf der Morgenröte, kennst du den? Ja, dann weißt du doch Bescheid. Der Löwe kratzt dem Drachen die Drachenhaut vom Leib. So, das ist der Moment, wo Eustachius wieder zurückverwandelt wird. Der Drache spürt Schmerz und will doch genau das. Also, wieder Eustachius sein, wieder Zachäus werden, wieder ich sein. Wenn Gott dich besucht zu Hause und dir nahe kommt, sodass du es wirklich erlebst, wenn du Veränderung willst, dann kann das schmerzhaft sein. Könnte sein, dass du was loslassen musst, was dir Halt gibt, vermeintlichen Halt. Die großen drei, bei denen Menschen Halt suchen, ne? Sex, Macht und Geld, kennt ihr. Keins von diesen dreien ist in sich schlecht. Alle diese drei haben auch das Potenzial, Menschen richtig gefangen zu nehmen. Es kann sein, dass du Buße tun musst. Ein altes Wort mit schlechtem Ruf, oft missverstanden, aber etwas, was ich getan habe, von dem komme ich oft nicht los, ohne es zu bekennen und den Preis für Wiedergutmachung zu zahlen, wenn es einen zu zahlen gibt, wenn es überhaupt möglich ist. Es könnte sein, dass Gott dich besucht und du weißt danach, ich brauche eine Therapie. Wir als Familie brauchen das. Wir brauchen irgendwie Zeit, um richtig an das dran zu gehen, was uns so Probleme macht. Und das kostet auch, das hat auch einen Preis. Das ist was Schmerzhaftes. Also, vorsätzliche Veränderung hat eigentlich immer einen Preis. Und auch bei Gott wird man nicht mit einem Fingerschnipp verändert. Nicht, weil Gott das braucht, dass wir einen Preis zahlen, sondern weil Zachäus anders aus seiner Rolle nicht rauskommt. Wenn er der Oberzöllner geblieben wäre, allerdings ein religiöser Oberzöllner ab jetzt, aber dieselben Machenschaften, dieselbe Besitz, dieselben Art und Weisen zum Besitz zu kommen, er wäre der Alte geblieben. Die Veränderung allerdings, die Zachäus durchgezogen hat, die hat ihn so verändert, dass seine Geschichte heute in dem bekanntesten Buch der Welt zu lesen ist. Weil Menschen um ihn herum gemerkt haben, dieser Mann ist wirklich ein anderer geworden. Mein Wunsch für euch und eure Home Story, vielleicht hat die mit 14 zu tun, ist, dass Gott dich im echten Leben besucht, in deinem echten, tatsächlichen Leben, und dass du dann, wenn das passiert, den Mut hast zu der Veränderung, auch wenn die was kostet. Wir singen noch ein Lied zum Schluss.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.